SWR Kultur. Gast vor 8.
Betteroff kommt aus Thüringen vom Land. Er sagt, da wo ich aufgewachsen bin, da kann man mit dem Kopfhörer über die Straße gehen, mit Noise Cancelling, also von außen nichts mitbekommen und wird trotzdem nicht überfahren. Jetzt wohnt er in Berlin, ist heute in Stuttgart, tritt gleich auf. Hallo Manuel Betteroff. Sie sagen, dass Sie ganz viel ins Selbstgespräch vertieft sind in Ihrem Leben, dass Sie oft mit sich selbst sprechen. Worüber haben Sie denn heute schon mit sich geredet an diesem Märztag?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich kann das gar nicht so richtig verbalisieren, ehrlicherweise, weil es ganz oft so Alltagsbeobachtungen sind, die aus denen dann irgendwann vielleicht mal ein Song wird. Aber das ist so ein bisschen wie bei einer Improvisation. Man überlegt das und in dem Moment, in dem es da war, ist es auch schon wieder vorbei und eigentlich auch schon wieder vergessen.
Das aktuelle zweite Album, mit dem Sie auf Tour sind, das heißt Große Kunst. Wenn man drüber spricht, klingt das ja immer schon mal erhaben. Wir haben jetzt gerade eben in dem Song schon gehört, in Ihrer Kindheit hat Kunst eigentlich nicht so richtig stattgefunden. Wie kam dieser Name?
Das kam genau, wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, dadurch, dass Kunst nicht so richtig vorhanden war. Und ich mich sehr gefragt habe, warum ist das so? Und ich zu dem Punkt gekommen bin, dass es an diesem Ort so ist, weil dieser Ort sehr viel erlebt hat. Und das, was dieser Ort erlebt hat, ist Zeitgeschichte. Ich komme ja aus dem Gebiet der ehemaligen DDR. Ich bin 94 geboren, danach. Aber die DDR war natürlich als Arbeiter- und Bauernstaat auch bestehend aus diesen beiden Berufsgruppen, das heißt aus Arbeitern und Bauern. Und dieser Gesellschaftsschicht erzählt man sehr, sehr früh, dass Kunst kein Ort für sie ist und dass sie die Stücke nicht verstehen, dass sie angeblich die Bildung nicht dazu haben. Und das empfinde ich als sehr, sehr großen Quatsch. Ist aber gleichzeitig auch der Grund, warum es natürlich in dieser Gesellschaftsschicht keine Rolle spielt und das auch in meinem Aufwachsen nicht wirklich präsent war. Es kam erst dazu, als ich studiert habe, als ich dann sozusagen im Bildungsbürgertum war. Da hat es dann eine große Rolle gespielt.
Wie haben Sie denn den Schritt gemacht hin zur Kunst? Mussten Sie sich trauen oder war das ein ganz natürlicher Prozess?
Es war schon ein Abkopplungsprozess, weil ich auch kommend aus dieser Gesellschaftsschicht, also aus einer Arbeiter- und Bauernschicht, würde ich jetzt mal sagen, ich auch sehr früh das Gefühl hatte, ich muss das auch machen. Ich habe dann auch eine Ausbildung begonnen als Industriemechaniker, nicht weil ich ein ganz toller Handwerker bin, sondern weil ich wirklich glaubte, ich muss als Mann einen handwerklichen Beruf lernen. Das war für mich nicht so ein, ja, wäre schon gut, sondern das war ein Gesetz, wie dass man mit 6 eingeschult wird. So war das in meinem Kopf. Mhm. Das habe ich dann gemacht und bin dann aber relativ schnell nach 7 Monaten auch wieder da raus, weil ich gemerkt habe, ich kann das gar nicht machen. Also es liegt mir einfach nicht und es ist einfach wirklich auch nicht mein Ding. Und habe dann beschlossen, und jetzt kommt der Bruch, es muss da draußen auch noch irgendwas geben, was für mich ist. Und habe dann relativ schnell entschlossen, dass ich irgendwas machen muss, wofür ich brenne, und das ist Musik. Und dann habe ich diesen Weg eingeschlagen und das hat Gott sei Dank auch ganz gut funktioniert.
Dann lassen Sie uns auf den Weg dahin gucken. Sie beschäftigen sich auf dem Album, Sie haben es schon gesagt, mit Ihrer Herkunft, mit Ihrem Aufwachsen. 1994 ist Ihr Geburtsjahr, auch das haben Sie schon erwähnt, eben Thüringen. Da sind Sie aufgewachsen, nur ganz wenige Kilometer entfernt von der früheren innerdeutschen Grenze. Der Kalibergbau, der war und ist da ganz prägend. Kalisalze, die für Düngemittel gebraucht werden. Man kennt so vielleicht vom Durchfahren diese riesigen weißen Kaliberge. Was ist das für ein Ort für Sie, der Ort Ihrer Kindheit?
Ach, das ist ein sehr schöner Ort. Ich bin da sehr, sehr gerne. Ich fahre jetzt auch bald wieder hin. Das ist eine wahnsinnig schöne Natur. Also ich schicke manchmal Freunden so Videos von da und die fragen so, wo ist das denn? Und ich sage so, ja, ist bei mir zu Hause. Ich sage, so sieht's da aus. Also es ist wirklich auch eine sehr unterschätzte Gegend. Es ist landschaftlich extrem schön. Das ist ein Mittelgebirge, die Rhön. Das heißt, da gibt es schon so leichte Berge. Das heißt, man kann sehr, sehr gut draußen in der Natur sein. Das ist wahnsinnig schön. Es gibt, wie gesagt, auch Kalibergbau, genau. Und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Motor dieser Region. Da arbeiten noch alle. Jeder kennt, glaube ich, jemanden, der da arbeitet oder gearbeitet hat oder es demnächst tun wird. Also es ist sehr, sehr wichtig für diese Region. Es ist sehr ländlich. Also die nächste Stadt ist so 40 Kilometer entfernt. Man braucht ein Auto. Das ist so. Also der öffentliche Nahverkehr funktioniert da nicht. Und ja, es ist eine sehr schöne Gegend.
Ihr Vater spielt auf dem aktuellen Album eine große Rolle. Sie erzählen von seiner Flucht aus der DDR im Sommer 1989, wenige Monate vor dem Mauerfall dann. Wie hat er denn Ihnen davon erzählt? Sie sind ja ein Nachgeborener.
Durch Nachfragen erstmal. mein Vater kann das sehr gut erzählen auch, und wir waren jetzt natürlich auch im Zuge dieses Albums sehr viel an der Grenze unterwegs, sind den Weg nochmal abgelaufen. Wir haben ein Video dazu gedreht, auch für den 17. Juli, wo mein Vater auch dabei war, wo wir ja eigentlich so um dieselbe Uhrzeit gestartet sind wie mein Vater, weil wir das nachts drehen wollten, also so 22, 23 Uhr, als es so langsam dunkel wurde, bis es dann tatsächlich auch dunkel war. Es hat im Tag sehr viel geregnet auch. Also das, man hat so ein gutes Gespür dafür bekommen, wie das wohl damals gewesen sein wird, auch an den Orten nochmal zu sein. Das war so eine sehr intensive Auseinandersetzung, die wir aber jetzt auch hatten durch die Musik. Also ich kannte diese Story natürlich, ich wusste, was da passiert ist. Aber so richtig, dass wir uns dezidiert damit auseinandersetzen, das kam jetzt erst durch die Musik. Was natürlich auch toll ist, dass Musik sowas kann.
Jetzt hat Ihr Vater für seine Flucht ja sein Leben eingesetzt oder eine lange Gefängnisstrafe riskiert. Sie sagen, für Sie ist der Wert von Freiheit etwas ganz Großes. Darüber singen Sie auch. Wie sehr hat denn die Geschichte Ihres Vaters dann ja Ihre eigene auch geprägt?
Ich würde sagen, dass es natürlich auch zeigt, wie unfrei Menschen sein können. Also man wird, wenn man dort aufwächst, wo ich aufgewachsen bin, auch sehr viel mit Zeitgeschichte konfrontiert. Diese Türme stehen noch, es stehen teilweise auch noch die Zäune da. Und da, wo wirklich also einfach Wald ist, sieht man noch so alte Relikte. Ich habe auch ganz viele Fotos dazu gemacht. Und man bekommt eine sehr lebhafte Vorstellung davon, wie es wohl gewesen ist, eingesperrt zu sein. Und auch das schult nochmal ein Bewusstsein, wie schnell auch Freiheiten kippen können und was zu Freiheiten dazugehört. Ich habe auch einen Podcast gemacht mit Ilko Sascha Kowalczuk, das ist ein ganz toller Historiker, der auch den schönen Satz gesagt hat, das Leben in Freiheit ist viel anstrengender als in der Diktatur, weil man selber denken muss, weil man sich selbst in seine Angelegenheiten einmischen muss, weil man für was kämpfen muss. Ne, gestern war der 8. März, man muss auf Sachen aufmerksam machen, man muss sich selbst eine Platte machen, auf Deutsch. Und in der Diktatur wird einem das abgenommen, weil es eine Herrschaft über Körper und Geist ist. Es ist sehr, sehr unerwünscht, dass du dir überhaupt über irgendwas Gedanken machst. Und in diesem System möchte ich nicht leben. Ich möchte nur in freien Demokratien leben. Das ist die beste Staatsform, die wir uns bisher ausgedacht haben, und ich möchte in keiner anderen leben. Und dafür muss man auch einstehen und auch kämpfen und sich ja einen Kopf machen.
Dann hören wir in SWR Kultur am Abend Ihren Song, 17. Juli 89. Was sind die drei Haken, von denen wir gleich hören werden?
Mein Vater hat sich drei Haken gebaut aus Flacheisen. Die sehen aus wie so ein L, kann man sie sich vorstellen. Und diese Zäune waren so rautenförmig, so ganz kleine, dünne Rauten. Und mein Vater hat diese Haken, diese drei, in den Zaun gesteckt. Also zwei unten, dann ist er mit den Füßen drauf, hat den dritten oben reingesteckt, hat dann einen unten wieder rausgenommen und ist so dann über die Zäune, die sind so ungefähr 2 Meter hoch, 1,90 so ungefähr.
Betteroff in SWR Kultur am Abend. 17. Juli 1989. Betteroff war das in SWR Kultur am Abend. Unser Gast vor acht. Das war Ihr Lied über die Fluchtgeschichte Ihres Vaters. Sie sind in Thüringen aufgewachsen, 1994 geboren. Darüber haben wir gesprochen. Das heißt, Ihr Vater ist nach dem Mauerfall wieder zurückgekehrt in den Osten nach Thüringen. Warum?
Man muss wissen, meine Eltern haben im Sperrgebiet gewohnt. Das war ein Gebiet vor der Grenze, wo man auch nicht so ohne weiteres hingekommen ist. Also nur wenn man einen sehr triftigen Grund hatte, wenn man Anwohner war zum Beispiel, durfte man sich da aufhalten.
Also es war quasi direkt an den Grenzanlagen, die sonst eigentlich gesperrt waren.
Genau, also bis ran ist man sowieso nie gekommen. Aber auch schon der Bereich vorher war sehr sorgfältig abgesperrt und man kam eigentlich auch nicht hin. Und meine Eltern haben aber da gewohnt aufgrund der Kalibergbauindustrie zum Beispiel auch, weil es, also 61 wurden ja ganz viele, also im Jahr des Mauerbaus, wurden ganz viele Dörfer auch umgesiedelt und ein bisschen weiter entfernt von der Grenze. Das ging in der Gegend meiner Eltern nicht, oder es ging in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, nicht, weil es einfach auch zu viele waren, und ich vermute auch, weil man auf die Arbeiter und Arbeiterinnen angewiesen war. Deswegen ging das nicht und die wurden nicht umgesiedelt. Das heißt, meine Eltern haben schon in sehr unmittelbarer Grenznähe gewohnt und ich bin ja später auch dort aufgewachsen. Das heißt also, man kann 5 Kilometer fahren und dann ist man auch in Hessen, und dadurch hat es dann auch nicht mehr so einen riesen Unterschied gemacht.
Da sind Sie also aufgewachsen, haben mit 6 ein kleines Keyboard geschenkt bekommen von Ihrer Oma, so beginnt ihre Musikerkarriere. Wie hat die Oma das denn gemerkt? Da ist was in dem Jungen drin.
Ach, ich kam irgendwann an mit dem Ding unterm Arm und wollte irgendwie Weihnachtslieder spielen. Und dann hat meine Oma mir mit so Heftpflastern Notennamen da drauf geklebt. Also es hat auch nur, ich glaube, so ein bisschen mehr als eine Oktave gehabt. Mhm. Und dann haben wir da ihr Kinderlein Comet im Wohnzimmer gespielt.
Sie haben vorhin schon erzählt, Sie haben dann diese Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Sie haben nach 7 Monaten gesagt, das ist es nicht, das will ich nicht weitermachen. Sie sind dann jeden Tag weite Wege gewandert durch Thüringen mit einem Hund, 20, 30 Kilometer jeden Tag. Da war dann viel Zeit für Ihre Selbstgespräche und für eine Selbstfindung.
Das kann man so sagen. Ja, das kann ich auch jedem nur empfehlen, das mal zu machen. Also ich bin da nicht auf den Jakobsweg sozusagen, das machen ja dann auch viele, sondern ich habe mich dann dazu entschieden, ich mache das jetzt bei mir in der Gegend. Und also erstmal habe ich das gar nicht entschieden, sondern ich habe das einfach intuitiv gemacht, ohne zu wissen, in was für einer Phase ich gerade bin und auch wie wichtig die später mal für mein Leben sein wird. Und dann am Ende dieser langen Wanderung bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, okay, es muss da draußen in dieser Welt irgendeinen Platz für mich geben. Es muss ihn geben. Die Welt ist sehr groß. Ich weiß nicht, wo der ist, aber ich muss ihn jetzt finden.
Mit dem Ergebnis, dass Sie ans Theater gegangen sind und heute von der Musik leben, das war jetzt vermutlich nicht so leicht, wie es in diesem einen Satz klingt.
Nein, da ist viel dazwischen passiert. Da muss man sehr viel investieren, man muss sehr viel spielen. Und ich habe auch ganz harte Jahre auch hinter mir, wo ich in Bars gespielt habe vor 5 Leuten und das über Jahre gemacht habe und auch mein ganzes Equipment ständig durch die Bahn und durch den Bus geschleppt habe. Also teilweise auch in sehr vollen Bussen. Und das waren sehr krasse Lehrjahre, würde ich sagen.
Von diesen 5 Menschen ging es zu einem großen Erfolg, zu ihrem Debütalbum Olympia aus dem Jahr 2022. Das ist hoch eingestiegen, auch in den deutschen Charts. Sie wollen mit ihrer Musik Geschichten erzählen, sagen Sie. Das ist Ihnen wichtiger als Erfolg, aber es scheint ja dann doch zusammenzupassen, Geschichten zu erzählen und auch der Erfolg. Sie treffen da einen Punkt. Welcher ist das denn?
Ich vermute, dass es sehr vielfältig ist. Also ich gehe mit gar nicht so viel Kalkül daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass es ja einfach so ein bisschen meine Philosophie ist, dass Menschen auch meine Musik hören, nicht um was über mich zu erfahren, sondern was über sich selbst zu erfahren. So ist es zum Beispiel auch bei mir, wenn ich Musik höre. Ich will ja gar nicht so viel über den Künstler erfahren, sondern merke auch so ein bisschen dann in mir, dass ich mich so dazu verhalte, was ich eigentlich auch ganz schön finde. Ich glaube, das ist auch ein weiterer Aspekt.
Sie sind ein großer Fan von Bruce Springsteen, ne? Der auch über seine Herkunft singt. Ihr Vater hat Sie dazu gebracht.
Ja, genau. Also nicht so aktiv dazu gebracht, sondern das war was, was so bei uns immer zu Hause rumgeflogen ist. Also wir hatten dann irgendwann so ein Auto, wo so ein Kassettendeck drin war und diese Kassette kam irgendwann nicht mehr raus und dann hatte man immer so die Wahl.
Die hing Auto. Da.
Ja, die hing dann drin. Und man hatte dann immer in diesem Auto quasi die Wahl zwischen den Geräuschen des Fahrtwindes lauschen oder Bruce Springsteen Greatest Hits. Das waren die 2 Optionen, die man ab da hatte. Das war eine wichtige Zwangssozialisation, wenn man so will. Das war wichtig und aber natürlich dann auch, also darüber hinaus ist es natürlich auch fand ich das schon immer eine Riesenqualität, dass man so texten kann und dass man auch so Fließtexte ja eigentlich schreiben kann, die ja manchmal gar nicht so richtig eine erkennbare Struktur haben mit Strophe, Pre-Chorus, Refrain, sondern dass es wirklich auch teilweise einfach nur so dahin fließt und man so das Gefühl hat, so dass jemand wirklich sehr einen großen Drang hatte, was zu erzählen.
Welche Verbindung spüren Sie zu Ihrem Publikum, wenn Sie selber live spielen? Heute in Stuttgart, morgen in Freiburg, danach dann in den nächsten Tagen in der Schweiz, in Bern und in Zürich. Das ist ein aufmerksames Publikum, oder?
Ist es total. Also das ist auch jeden Abend ein bisschen anders. Es gibt ein Publikum, was sehr sich auf die schnellen Songs freut. Es gibt aber auch einen großen Zuhörblock, wo irgendwie natürlich irgendwie sehr stripped down ist und man ja wirklich das Setting ist, dass man zuhört. Und ich bin wirklich immer wieder fasziniert davon, wie gut das zusammengeht, also dass der Abend so eine Dynamik haben kann überhaupt, also dass es so sehr ruhig wird und aber im selben Moment dann auch knallt, so kurz danach, das ist immer total faszinierend zu sehen. Ja.
Was ist Stripped Down?
Stripped Down ist also ganz reduziert, dass die Band von der Bühne geht und ich nur am Klavier sitze.
Dann viele schöne Strip-Down-Momente heute Abend und auch, dass es knallt auf der Bühne bei Betteroff in Stuttgart. Danke für Ihren Besuch als unser Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend.
Vielen, vielen Dank.